lade euch ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und den Kolosserbrief aufzuschlagen. Und ich möchte direkt zum Einstieg lesen. Kolosser Kapitel 1, die Verse 9 bis 14. Kolosser 1, 9 bis 14. Da schreibt der Apostel Paulus: Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Amen. Ja, wir haben vor zwei Wochen einen Text aus dem Kolosserbrief gehört und ich habe schon angekündigt, dass wir da eine kleine Reihe starten. Die ist nicht ganz, die ist nicht jeden Sonntag, aber setzt sich für die nächsten Wochen immer wieder fort. Wollen wir uns diesen Brief anschauen, in dem Paulus meditiert, wie wunderbar Christus ist, wie groß Christus ist, wie groß seine Taten sind, die er an uns getan hat, und da leuchtet schon einiges davon auf. Aber Paulus beginnt diesen Brief, wie die meisten seiner Briefe, mit Gebet. Da haben wir letztes Mal vor zwei Wochen schon davon gesprochen. Und wir haben die privilegierte Position als Leser oder Hörer dieses Wortes, dass wir ihn sozusagen beim Beten belauschen dürfen. Macht man ja eigentlich nicht, aber wir dürfen also hören oder lesen, was er da betet. Und ich glaube, dass uns das ermutigen kann und dass uns das auch herausfordert. Also mich fordert es auf jeden Fall heraus, für mein Gebetsleben. Und wir können da einiges lernen aus seiner Fürbitte. Wir können ja danach fragen, warum beten wir, wofür beten wir und auch wofür danken wir. Darauf gibt Paulus hier Antwort. Also, warum beten wir? Ist eine mega Frage natürlich, auf die man alle möglichen Antworten geben kann, die alle richtig sein werden. Grundsätzlich könnte man sagen, wir beten, weil ganz schlicht, weil Gott uns den Auftrag gibt, weil Gott uns sagt, dass wir beten sollen, und damit gibt er auch die Verheißung, dass er auf Gebet auch antworten will. Er sagt ja nicht, betet, das ist gut für euren Kreislauf oder was weiß ich, wenn ihr so zur Ruhe kommt, wie irgendeine Meditationsübung, sondern sagt, ruft mich an und ich will euch erhören. Das steht am Anfang, ein Wort Gottes, nicht ein menschlicher Versuch, sich zu Gott irgendwie aufzuschwingen im Gebet, sondern Gottes Zusage, ich will euch hören. Sogar ehe sie mich rufen, will ich sie hören. Und wir beten, weil wir ihm vertrauen, dass er handeln kann und will. Wir haben das vorhin schon gehört in dem einen Zeugnis. Mein Gott, du hast doch gesagt. Man kann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sagen, okay, wir vertrauen ja drauf, dass Gott irgendwelche unsinnigen Gebete nicht erhört, sondern dass er das sortiert und dass letztlich also nur das durch den Filter geht, was er auch möchte. Man sagen, okay, wenn Gott am Ende sowieso das passiert, was er will, was soll dann das Ganze mit dem Beten? Kann er ja gleich machen. Aber das ist Gottes Weg, wie er mit uns umgeht. Ein Ausleger hat es so auf den Punkt gebracht, hat gesagt, Gebet ist das von Gott gewählte Mittel, wie wir uns die Segnung aneignen, die uns in Christus gehören. Gebet ist das von Gott erwählte Mittel, wie wir uns die Segnung aneignen, die uns in Christus gehören. Also wir sind reich beschenkt, wenn wir zu Christus gehören, aber Gott hat es so eingerichtet, dass wir diese Dinge hereinbeten, dass sie nicht einfach über uns kommen wie ein wie ein warmer oder ein kalter Regen, sondern dass wir danach rufen, dass wir uns danach ausstrecken. Und dann will er gerne geben. Er ist darin souverän und er ist der, der entscheidet. Aber er möchte auf diesem Weg uns beschenken. Und dann sagt uns Gottes Wort auch zum Beispiel im Jakobusbrief, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dahinter steht, es wäre alles bereit. Es ist alles bereit, Gott will euch beschenken, aber er will es nur auf diesem Weg tun. Warum beten wir? Paulus leitet hier seine Fürbitte in Vers 9 ein mit dem kleinen Wörtchen darum. Darum lassen wir auch nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Und wenn du in der Bibel das Wort darum irgendwo liest, dann ist meine Empfehlung, dass du mal fragst und suchst und meistens findest du die Antwort ein paar Verse vorher, warum? Ja, also das darum verweist ja auf irgendeine Erklärung, die vorher gekommen ist. Wenn in deiner Bibel hier in Kolosser 1,9 kein darum steht und kein deshalb, empfehle ich dir eine andere Bibelübersetzung. Sondern auf diese kleinen Worte, die dann in manchen freien Übertragungen rausfliegen aus irgendwelchen Gründen, die aber viel zu sagen haben. Also, warum? Was war vorher? Das hatten wir vor 2 Wochen. Paulus hat Gott gedankt für die Gemeinde in Kolosse, in Kleinasien, um die es hier geht, für ihren Glauben an Jesus Christus, für ihre Liebe zu anderen Christen, für die Hoffnung, die das Fundament für beides ist, für die Liebe und den Glauben, die Hoffnung, die sie empfangen haben, als sie die Botschaft von Jesus Christus gehört und geglaubt haben. Gott dankt für das, was Paulus dankt Gott für das, was dort geschehen ist im Leben dieser Menschen in Kolosse. Das ist der Ausgangspunkt. Gott hat schon Großes getan. Ja, wir denken an unseren Wochenspruch. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Da fängt Paulus auch an. Ich danke Gott. Und dann sagt er, darum höre ich nicht auf zu beten und zu bitten. Wir kommen in unserem Denken, glaube ich, oft von der anderen Seite ran. Also es gibt dieses Sprichwort, Not lehrt beten. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, das kann so sein. Das kann auch genau andersrum sein. Nach meiner Erfahrung, dass Not einen auch dann vom Gebet abbringt, nach dem Motto, das hat ja alles keinen Zweck. Also es ist keine automatische Reaktion. Aber manchmal ist das so, dass wir uns gerade in Notsituationen daran erinnern zu beten. Und das ist naheliegend. Wir hören, dass es da jemandem schlecht geht. Und dann beten wir besonders für ihn. Gestern haben wir nicht für ihn gebetet. Da wussten wir nicht, wie es ihm geht. Heute wissen wir, dem geht schlecht. Na okay, für den müssen wir beten. Oder wir hören von einer Krise in einem anderen Land und sind dadurch vielleicht inspiriert, für dieses Land zu beten. Für die Menschen dort. Und das ist ganz natürlich gut, auch so zu reagieren auf Dinge, die wir hören. Aber der Ausgangspunkt bei Paulus für sein Gebet ist nicht, euch geht's ja so schlecht, da muss ich mal für euch beten. Sondern sein Ausgangspunkt ist, Gott hat so viel bei euch getan, da muss ich beten. Ich bete, dass er noch mehr tut. Du hast Segen empfangen, ich bete, dass du noch mehr empfängst. Du hast Segen weitergegeben und ich bete, dass Gott noch mehr durch dich fließen lässt. Und ich glaube, dass das einfach auch aufbauend ist für unseren Glauben, wenn wir so auf Situationen und auf Menschen schauen. Es gibt ja meistens eben beide Seiten. Es gibt die Dinge, natürlich, wo wir sagen, Gott, da musst du handeln. Aber wir können anfangen damit, dass wir danken für das, was schon da ist. Für das, was Gott getan hat. Es gibt Gebetstreffen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Da geht es einem hinterher schlechter als vorher. Und man ist vor allem auch deprimierter hinterher als vorher. Weil du hinterher weißt, wer noch alles Probleme hat und wo überall Not ist und was alles schwierig ist. Wenn das Gebet, also ich sag mal so ein Meditieren dieser Probleme ist oder ein Kreisen um die Probleme und ja, du weißt, dass es dem so schlecht geht und morgen geht es ihm wahrscheinlich noch schlechter und ja. Also dann sitzt man vielleicht mit mehreren Leuten, breitet diese ganzen Nöte alle im Kreis aus und hinterher packst du sie alle ein und steckst sie in deinen Tornister. Und vielleicht könnte man ja das Gebet für die gleiche Notsituation, wir wollen ja nicht die Augen vor der Not verschließen. Ach, Halleluja, es ist alles so super. Ich habe Jemand fragte mich gestern oder vorgestern, wie es mir geht. Ich habe gesagt, danke, gut. Und er sagte, ja wie, danke oder gut? Das kannte ich noch nicht. Also es geht nicht darum, dass wir die Augen verschließen davor, dass es da Menschen schlecht geht. Und sagen, ach Gott, ist ja so wunderbar, ist alles so super. Aber vielleicht, man könnte beten, wenn da jemand zum Beispiel irgendwo am Wegbröckeln ist vom Glauben, von Jesus. Dann kannst du beten, Herr, es ist alles so furchtbar. Oder du kannst beten, Vater, du hast dieser Schwester so einen tollen Start im Glauben geschenkt. Und sie ist gewachsen, sie hat andere ermutigt. Und jetzt bring sie doch bitte zurecht, wenn sie jetzt anscheinend von dir wegläuft. Du kennst sie, geh du ihr nach. Und das ist nicht eine Frage der Rhetorik. Ja, dass man irgendwie immer erstmal was Nettes sagen muss. Sondern das ist eine Frage der Glaubensperspektive. Ich schau, Gott, was hast du schon getan? Und noch besser ist es dann, schon im Gebet für diese Schwester zu sein, wenn sie noch gar nicht bröckelt, sondern dass wir einfach im Gebet füreinander sind. Ja, versteht ihr, was ich meine? Es ist überhaupt nichts Verkehrtes daran, dass wir uns von Krisen zum Gebet rufen lassen. Manchmal ist das ein Weckruf, den wir sogar brauchen. Aber ich will es mal so sagen, ich wünsche mir, dass meine Gebete nicht nur so aus dem Feuerwehrschlauch kommen, immer wenn es brennt, oh, jetzt muss ich beten, sondern dass das ein stetiger Fluss ist. Kennt das aus solchen alten Filmen, irgendwie aus der Ritterzeit oder so, wenn es um die Indianer geht oder so, dass dann die Dächer von den Häusern mit Wasser überschüttet werden, wenn man Angst hat, dass da jetzt ein Angriff kommt, wenn die Brandpfeile haben oder so, dass also das Feuer sozusagen abgewehrt werden kann. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir so kontinuierlich im Gebet sind, getränkt sozusagen, dass dieses Feuer des Feindes gar nicht erst anfangen kann, da zu zerstören. Und Gott ruft uns zu einem beständigen Gebet, er ruft mich dazu und ich bin kein Held da drin. Paulus sagt, wir lassen nicht ab, wir hören nicht auf, für euch zu beten. Es ist gut, dran zu bleiben, nicht erst, wenn wir hören, da geht es jemandem schlecht, sondern beharrlich dran zu sein. Und ich weiß, dass es oft schwierig ist, da am Ball zu bleiben. Und es gibt vielleicht zwei Ansätze, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber zwei, die vielleicht helfen können. Das eine, was ich versuche zu praktizieren, immer regelmäßiger, sofort beten. Ganz simpel. Dann hatte irgendwann so diese Werbung von einem Sporthersteller, just do it, ja? Und du denkst, ja, dafür sollte ich mal beten. Und davon, das braucht echt Gebet, die Situation, oder das ist echt schwierig. Dann bete. Musst dich ja nicht für 30 Minuten auf die Erde knien, aber bring das, was du gerade mitkriegst, vor Gott. Du hast gerade mit jemandem gesprochen und gemerkt, wie gut es ihm geht oder wie schlecht es ihm geht. Dann bete doch, während du weitergehst. Einfach ein kurzes Gebet für ihn. Du sitzt vorm Fernseher und siehst Nachrichten aus Nordafrika. Dann warte nicht bis zum nächsten Gebetstreffen oder wenn du es vergessen hast oder zu deiner stillen Zeit, sondern bete einfach, wenn die nächste Nachricht kommt oder Wetterbericht, muss man sowieso nicht hingucken, bete für die Menschen in Ägypten. Oder wenn du auf dem Weg bist zu deinem Chef, einmal über den Flur gehst, bete für ihn. Vielleicht auch für dich dann, wenn du darüber gehst. Aber wenn hier die Kollektenkörbchen rumgehen und es nur so raschelt und klimpert, bete für die Gemeinde. Oder für die da gerade mit dem Körbchen rumlaufen. Ja, also ich möchte das lernen, mehr als ich es jetzt mache. Einfach die Begegnungen, die ich habe, die Dinge, die Reize sozusagen, denen ich ausgesetzt bin den Tag über, als einen Anstoß zum Gebet zu nehmen. Ich sehe jemanden oder ich denke an jemanden oder ich nehme das Telefon in die Hand, um jemanden anzurufen und höre, wie es tutet. Dass ich diesen Menschen kurz segne. Kann dann ja aufhören zu beten, wenn er rangeht. Oder so, oder ich bete für ihn dann am Telefon. Aber ich glaube, Gott kann uns so Augen schenken, dass wir am Tag einfach ganz viele Impulse sehen zum Gebet, wo es gar nicht jetzt um lange Sessions geht, sondern einfach ein Verbundensein mit ihm. Ja, vielleicht kennst du dieses, ja, ich bete für dich. Und dann kommt er nach einer Woche wieder und sagt, oh, danke für deine Gebete, das hat so geholfen. Und denkst, da war was, stimmt, ja, wollte ich. Und das ist dann vielleicht Gottes Güte, dass dann trotzdem, wenn dann trotzdem was Gutes passiert ist. Aber Das ist gut. Also ich habe versucht, es abzugewöhnen, zu sagen, ja, ich bete irgendwann später für dich, weil ich mich kenne und das wahrscheinlich vergessen werde, sondern dann lieber gleich zu beten. Man kann natürlich, wenn man unter Christen ist, kann man sich auch direkt zusammensetzen und sagen, so, wir beten jetzt kurz. Oder eben dann, wenn du weitergegangen bist. Also bete sofort. Und das andere als eine Ermutigung, bete regelmäßig. Wenn du einen Mitbewohner hast, wenn du einen Ehepartner hast, wenn du Zeit mit dir allein hast, kannst du diese Zeit nutzen. Und wiederum, ich erzähle euch nicht, wie toll ich das mache, sondern was ich besser lernen will. Es ist gut, regelmäßig im Gebet zu sein vor Gott. Und wie du das machst, wie du das gestaltest. Der eine lässt sich einfach treiben und sagt, oh, ich setze mich jetzt mal hin und bete jetzt mal und guck, was kommt. Und der Geist wird mich schon leiten im Gebet. Oder vielleicht ist es für dich eine Hilfe, eine Liste zu haben, wo du dir einfach Gebetsanliegen aufschreibst. Leute, für die du regelmäßig beten willst. Vielleicht löscht dich so eine Liste total ab, dann lass es. Ja, wenn du nur das Gefühl hast, dass du nur abhakst, wie ein Einkaufszettel, dann ist es vielleicht nicht deine Form. Oder jemand anders nimmt sich für jeden Wochentag einen Schwerpunkt und betet dafür für seinen Arbeitsplatz und dafür seine Gemeinde und dafür die Familie am Mittwoch oder so. Das ist egal, wie du es gestaltest. Aber lass uns miteinander lernen, kontinuierlich im Gebet vor Gott zu sein. Und was mir hilft, ganz praktisch, ist, mit anderen zusammen zu sein. Deshalb freue ich mich hier über die Gebetstreffen, die wir haben, und deshalb lade ich immer wieder auch dazu ein. Schon allein um meinetwillen, weil es mir eine Hilfe ist, im Gebet mit anderen zu sein. Und vielleicht geht es ja jemand anders auch so. Und noch ein Punkt, wo das ganz praktisch werden kann und wo es ja auch schon lebt. Aber ich möchte euch einfach Mut machen, dran zu bleiben. In den Hauskreisen, wenn wir zusammenkommen. Meistens reicht ja die Zeit nicht für alles, was man eigentlich vorhatte. Und dann fällt irgendwas hinten runter. Und wir haben da ganz gute Erfahrungen gemacht, das so ein bisschen zu tauschen, dass wir mal mit der Bibelarbeit anfangen, mal mit einem persönlichen Austausch, dass nicht immer das Gleiche, so eigentlich, ach, wir wollten ja noch beten und jetzt ist schon 20 nach 10, dann betet noch einer oder so. Sondern da auch dem Raum zu geben, dass wir füreinander beten, dass wir kontinuierlich füreinander beten, nicht nur, wenn es einem ganz dreckig geht, so wie Paulus hier eben für die Gemeinde betet, einfach kontinuierlich. Und dass wir auch nicht nur für das kaputte Auto oder für die nächste Prüfung beten, sondern dass wir uns zum Beispiel hier von Paulus im Kolosserbrief inspirieren lassen, wofür er betet. Tja, man kann ja manchmal auch in den Gebetsanliegen so ganz in den Alltagsdingen stecken bleiben. Und dann sagt einer, also ich möchte in meiner Beziehung zu Jesus wachsen, aber ich komme mir ganz komisch vor, das zu sagen hier als Gebetsanliegen, weil alle anderen von Autoschlüsseln und kranken Kanarienvögeln und alles gut und wichtig, ja? Aber lass uns schauen, wofür betet Paulus? Das ist dann auch mein nächster Punkt. Wofür beten wir? Und da können wir uns inspirieren lassen vom Apostel Paulus. Er schreibt in Vers 9 und 10, darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Und was betet er? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt. Ja, bis dahin. Und ihm in allen Stücken gefallt. Paulus betet für Erkenntnis. Die Kolosser waren sehr interessiert an allen möglichen Philosophien, die zu der Zeit rumgegeistert sind. Eine, die sich dann in den nächsten Jahrzehnten noch weiter ausgebildet hat, das war die sogenannte Erkenntnis, auf Griechisch Gnosis. Da gucken die Bibelschüler schon nicken wissend, das war gerade dran. Wo es eigentlich, das ist ein Ding, was immer wieder kommt, deshalb ist wichtig, dass ihr da aufpasst, weil das in jeder zweiten Irrlehre wieder auftaucht. Es geht nicht darum, dass da ein lebendiger Gott ist, dem wir vertrauen, zu dem wir in einer Beziehung leben, sondern es geht darum, dass ich die Gesetzmäßigkeiten des Universums richtig verstehe und richtig denke und die Wahrheit, die Geheimnisse erfasse in meinem Denken und dadurch, dass ich diese Geheimnisse kenne, die so verborgen sind für die normalen Leute, dadurch komme ich weiter. Also in der Esoterik hat man das Ding immer wieder neu. Paulus betet nicht für irgendeine abgehobene esoterische Erkenntnis, sondern dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis von Gottes Willen. Was will Gott? Und das ist ein Gebetsanliegen, mit dem sich, glaube ich, viele identifizieren können. Stichwort hatten wir eben auch schon. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Das ist eine Frage, die viele bewegt. Und oft bewegt uns diese Frage, ja, wenn es um unsere Entscheidungen geht. Also, was ist Gottes Wille? Wo soll ich arbeiten? Ja, so ein Jammer, ich krieg keine Zusage und oh, so ein Jammer, ich krieg plötzlich 4 oder 5 Zusagen, muss mich entscheiden. Wir wünschen uns ja immer, dass da nur eine Zusage kommt, die genau perfekt ist, damit wir uns nicht entscheiden müssen. Also, was ist Beruf? Welchen Menschen soll ich heiraten, wenn überhaupt? Wo soll ich hinziehen? Was soll ich tun? Was für ein Auto soll ich kaufen? Von welchem Geld? Und so. Also, das sind so Fragen. Ja, Gott, sag mir doch deinen Willen. Was soll ich da machen? Und das sind wichtige Fragen. Und diese Fragen sollen wir nicht ohne Gott bearbeiten. Nach dem Motto, das ist der säkulare Bereich, den mache ich nur mit meiner eigenen Vernunft. Aber ich glaube, dass Gott bei diesen Fragen häufig mit einer Gegenfrage antwortet, dass er sagt, ja, wen möchtest du denn heiraten? Oder was kannst du denn gut, was macht dir denn Spaß, was kannst du denn gut arbeiten? Und dass er da auf, ich glaube, dass Gott bei diesen Fragen gar nicht so einen festen Raster hat für unser Leben. Mancher hat richtig Panik, dass er denkt, oh, ich muss das jetzt rauskriegen. Gott hat eine Spur gelegt und ich muss die finden, sonst bin ich auf dem falschen Weg. Und auf, ja, dann geht alles schief. Ich glaube, in diesen Fragen lässt Gott uns mehr Freiheit, als uns vielleicht manchmal sogar lieb ist. Und er gibt uns dann Leitplanken, wenn es darum geht, wen soll ich heiraten. Da gibt es sehr klare Aussagen in der Bibel, dass das jemand sein soll, nicht den Hans oder die Rita, aber dass jemand ist, der auch Jesus liebt, der auch auf Jesus hört. Und wie man das gestalten soll und so. Da redet die Bibel drüber. Aber dann haben wir da viel Freiheit. Aber trotzdem, die Frage nach dem Willen Gottes ist ganz zentral in der Bibel. Aber mit einem etwas anderen Schwerpunkt, als wir das manchmal haben. Ich will also einfach ein paar Schriftworte lesen. Psalm 143, Vers 10. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich auf ebenem Pfad. Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das ist es, was Gott will, Doppelpunkt, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet und so weiter. Oder 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus gehört. Also was ist Gottes Wille für mein Leben, dass ich mich alle Zeit freue, dass ich ohne Unterlass bete und dass ich dankbar in allen Dingen bin. Nicht ganz die Antwort, die man sich da manchmal erhofft hat. Aber die Bibel sagt uns nicht, welches Auto wir kaufen sollen, aber gibt uns entscheidende Antworten darüber, was Gottes Wille ist. Die finden wir in Gottes Wort. Wie soll ich mein Leben gestalten? Und darum betet Paulus, dass wir diesen Willen Gottes für uns in der Tiefe erkennen. Denn es ist immer noch ein Weg von, ja, steht ja da, zu, ich habe es wirklich begriffen. Das ist dieses, ja, was wir Offenbarung oder Erleuchtung nennen, dass das offenbarte Wort, was lebendig ist, in unser Herz kommt. Wir beten manchmal, dass Gott das Wort doch lebendig machen soll. Das Wort ist lebendig, aber wir müssen auch lebendig gemacht werden durch das Wort. Dass es wirklich, wirklich in uns hineinkommt, dass wir begreifen in der Tiefe, ja, das will Gott. Darum betet Paulus und darum können wir auch beten. Und warum das Ganze? Das Wunderbare bei Gott ist, bei dem, ja, wie er sich uns in der Bibel vorstellt, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass wir das tun, was er will. Das wird auch das sein, was für uns am besten ist. Einfach weil er Liebe ist, weil er die Liebe in Person ist, weil er gut ist, weil er rein ist, weil er nicht uns irgendwie ausnimmt oder fertig macht oder ja, es gibt vielleicht manchmal Entscheidungen, wir erleben das, ja, die Firma hat irgendeine strategische Entscheidung, die möglicherweise, das will ich gar nicht beurteilen, für die Firma als Ganzes gut ist, aber dann für die Arbeitnehmer am Standort X gar nicht so gut. Die müssen sich dann trotzdem in den Willen der Firma fügen. Aber wenn Gottes Wille in deinem Leben geschieht, dann ist das das Beste, was dir passieren kann. Also es ist, wenn du nach Gottes Willen fragst und wenn du nach Gottes Willen lebst, dann wird es dein Leben nicht automatisch einfacher dadurch, sondern manchmal schwieriger. Wenn du aufstehst für die Wahrheit Gottes, wirst du Gegenwind kriegen möglicherweise. Aber doch ist das das Beste, was dir passieren kann, dass du in seinen Wegen bist. Und es wird dein Schaden nicht sein, wenn du auf seinen Wegen gehst, weil es Wege des Lebens sind. Aber es geht noch um was anderes. Es geht nicht nur darum, Herr, zeige mir doch, wie ich leben kann, dass mein Leben glücklich und zufrieden ist, sondern, wie war das? Der Psalmbeter sagt, lehre mich deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Einfach, weil du Gott bist, weil du mein Herr bist. Darum will ich tun, was du willst. Ihr sollt prüfen, was Gottes Wille ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und hier heißt es, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt. Darum geht es, dass ich ein Leben führe, was Gott freut, was Gott gefällt. Und wir können natürlich immer dann ganz schnell sagen, ja, das kriege ich sowieso nicht hin. Ein Leben, was 100% so ist, wie Gott sich das vorstellt, wie soll ich das auf die Reihe kriegen? Aber wir können Entscheidungen treffen, die Gott Freude machen oder die ihn traurig machen. Schritt für Schritt. Und da, wo wir hinfallen, können wir wieder aufstehen. Das wird ihn freuen. Nicht, dass wir hingefallen sind, aber dass wir seine Gnade wieder neu in Anspruch nehmen. Und er führt uns ja Schritt für Schritt auf seinen Wegen. Also, wie der Psalmbeter sagt, lehre mich, deinen Willen zu tun. Du bist mein Gott. Weil du mein Gott bist, will ich tun, was du willst. Weil du mein Gott bist, soll mein Wille immer mehr in Übereinstimmung mit deinem göttlichen Willen kommen. Mein menschlicher Wille soll immer mehr in Übereinstimmung mit deinem göttlichen Willen kommen. Das ist im Prinzip eine Definition von Heiligung, wenn dann auch noch das Tun zu dem Wollen dazukommt. Ich will das, was Gott will. Und wir feilschen dann nicht mehr, sondern ich komme immer mehr da rein. Es gibt dieses andere Psalmwort, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und das Geheimnis bei diesem Wort ist, ein bisschen der Trick auch, das ist ja nicht eine Methode, die man anwenden kann. Ich will das und das kriegen, also habe ich jetzt mal meine Lust am Herrn und dann kriege ich das endlich. Da habe ich ja meine Lust an dem Ding da, was ich haben will. Aber wenn ich wirklich mein Leben und mein Herz auf ihn ausrichte, dann wird er eben auch mein Herz verändern. Dann wird er möglicherweise auch meine Wünsche verändern. Und dann ist das, was mein Herz begehrt, am Ende gar nicht mehr das, was es am Anfang war. Vielleicht ist es immer noch das Gleiche. Ja, aber es geht darum, dass wir uns auf ihn ausrichten. Paulus betet um Erkenntnis von Gottes Willen, dass die Kolosser und dass wir des Herrn würdig leben und ihm in allen Stücken gefallen. Mein Leben soll Gott gefallen. Er soll sich freuen können über mein Leben. Das ist das höchste Ziel von denen, die Jesus Christus angehören. Mein Leben, Paulus im Epheserbrief sagt, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Dass mein Leben ihn ehrt. Die Menschen sollen, ihr sollt euer Licht leuchten lassen unter den Menschen, dass sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dass er die Ehre bekommt, dass er sich freuen kann. Darum geht es hier. Wie sieht ein Leben aus, das Gott gefällt? Da gibt es natürlich da viel zu sagen. Paulus gibt uns ein paar Stichworte, ein paar Charakteristika, das ist sicher keine vollständige Liste, aber das sind Dinge, die für uns auch wichtig sind. Und das kommt in den nächsten Versen. Und man kann das also richtig, wenn man sich den Text genau anschaut, auch sehen. Also das ist das Gebet, das ihr mit Erkenntnis erfüllt, werdet und dass ihr des Herrn würdig lebt. Also, dass ihr es nicht nur erkennt, sondern dann auch tut. Das ist damit mit gemeint, ja. Ich wüsste ja eigentlich, dass ich mehr Sport machen müsste, eigentlich oder so, sondern dass ich es tatsächlich tue. Und dann beschreibt er, wie das aussieht. Dass ihr Frucht bringt in jedem guten Werk. Mein Leben soll ein Leben sein, was fruchtbar ist im Leben von anderen Menschen. In dem Gutes passiert, in dem sie gesegnet werden, in dem sie beschenkt werden, auf die eine oder andere Weise. Das hängt von deinen Begabungen ab, von deinen Möglichkeiten, was das für gute Werke sind. Das kann bei jedem unterschiedlich sein. Es gibt unter evangelischen Christen manchmal so ein Misstrauen gegenüber dem Stichwort Werke. Das ist irgendwie katholisch und sollen wir die Finger von lassen. Ja, wir sollen ganz auf Christus vertrauen, aber aus dem Vertrauen zu ihm, aus der Beziehung zu ihm wachsen dann gute Werke. Das Leben, das Christus uns schenkt, das will Frucht bringen. Dass diese Liebe, die Gott uns schenkt, weitergeht zu anderen Menschen. Nicht, wir tun das nicht, damit Gott uns dann liebt, sondern weil er uns so liebt. Weil seine Liebe in uns lebt. Und das ist ein Gebet hier und das ist auch ein Ansporn, dass wir Spuren des Segens hinterlassen durch das, was wir tun bei anderen Menschen. Dass ihr also Frucht bringt zu jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. Das ist das Zweite, was hier genannt wird. Und das ist interessant, hier schließt sich der Kreis. Er betet für Erkenntnis, dass ihr dementsprechend lebt, dass ihr Frucht bringt und das wird zur Erkenntnis Gottes führen. Ich glaube, das ist so ein Prinzip. Du kannst viel über Gott lernen, im Gebet vielleicht, im drüber nachdenken, in Gesprächen, im Studieren, aber in der Tiefe lernst du ihn da kennen, wo du anfängst, ihm zu dienen. Wo du anfängst, ihm auch einfach zu gehorchen. Also Petrus hätte im Boot sitzen bleiben können, hätte lange darüber philosophieren können, wie das jetzt sein kann, dass Jesus auf dem Wasser gehen kann und ob das für Menschen eigentlich überhaupt möglich ist oder eigentlich geht das ja gar nicht und deshalb halluziniere ich wahrscheinlich gerade oder so. Oder er konnte aussteigen und Schritte gehen. Und wir reden immer von dem sinkenden Petrus. Das ist auch in vielen Bibeln. Das ist die Überschrift, der sinkende Petrus. Ich finde eigentlich, die Überschrift sollte sein, der Petrus, der drei Schritte gemacht hat auf dem Wasser. Also, dass einer sinkt, ist nichts Besonderes. Aber dass einer drei Schritte läuft, das ist nicht schlecht. Also, wir lernen da Jesus tiefer kennen, wo wir anfangen, Schritte zu gehen. Und das hast du bestimmt schon erlebt irgendwo, wo du gemerkt hast, ja, da ist jetzt was dran und da wächst auch deine Beziehung zu ihm. Johannes 7, da sagt Jesus, wer bereit ist, Gott zu gehorchen, der wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Also man kann das nicht erst theoretisch alles abklären und dann irgendwann sagen, na gut, jetzt gehe ich auch mal einen Schritt vielleicht. Sondern wir lernen ihn kennen, indem wir gehen und das ist dann wieder so ein Kreis. Ja, da wo ich dann Gott besser kennenlerne, erfahre, wie vertrauenswürdig er ist, da führt mich das in tieferen Gehorsam. Da bin ich auch bereit, Größeres wieder zu wagen für ihn. Ja, ich merke, hey, das Wasser trägt. Und Petrus hat das nicht zu seiner Übung gemacht, da auf dem Wasser rumzulaufen, aber er wusste, wer Jesus ist, das hat er tiefer verstanden. Also das führt dich in tieferen Gehorsam und das lässt dich dann ihn wieder besser kennenlernen und so geht das immer weiter. Und wenn du nicht weißt, wo das praktisch werden kann, dass du Schritte gehst, dass du mit anpackst in seinem Reich, dann können wir dir bestimmt helfen, da einen Platz zu finden. Nein, das ist wichtig. Es geht nicht einfach darum, dass die Arbeit gemacht wird und deshalb brauchen wir Mitarbeiter. Sondern es geht darum, dass du in deiner Nachfolge Jesu weiterkommst und Frucht bringst. Und dazu ist wichtig, dass du nicht nur empfängst, sondern dass du auch dienst. Dass du auch mit anpackst irgendwo. Und wo das ist, was das ist, das kann ganz individuell sein. Kann auch von der Lebenssituation abhängen natürlich. Aber es ist wichtig, dass du irgendwo mit dabei bist. Also, wir wachsen in der Erkenntnis Gottes und ein drittes, dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine Gottes herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Also, das ist das Endresultat, Geduld und Langmut. Die machen es uns möglich, auszuharren, da wo es schwierig wird. Da wo es zäh wird. Da wo es eben nicht so mal eben, ich bete und zack, alles ist in Butter. Da wo der Druck steigt in mir oder Druck von außen. Und das ist nicht ein Zähne zusammenbeißen oder gute Miene zum bösen Spiel machen, sondern es geht darum, dass ich geborgen bin in Christus und dass ich dann ausharren kann. Dieses Geborgensein, das spüre ich manchmal und ganz oft glaube ich es. Ja? Manchmal kann man das richtig spüren. Der eine hat das ganz oft und der andere bei dem ist eher selten oder weiß vielleicht einmal 1993, da hatte ich es. Aber meistens ist es so, dass wir es glauben. Ja, auch gegen den Augenschein, ich glaube dir, dass ich sicher bin bei dir. Ich glaube, dass ich geborgen bin bei dir, dass mein Wert nicht davon abhängt, ob diese Sache jetzt klappt, ob dieser Mensch jetzt positiv reagiert, ob was auch immer, ob die mich mögen, die jetzt gerade mich angreifen, sondern ich bin in dir geborgen und darauf stelle ich mich. Das ist Geduld, das ist Langmut und das ist eine Frucht, die hier wächst. Das ist nicht ein Befehl, den Paulus hier gibt, dass wir endlich geduldig und langmütig sein sollen, aber ein bisschen zackig. Ja, gib mir Geduld, aber sofort. Sondern es ist hier die Verheißung, dass Gott uns die Kraft dazu gibt. Und nicht ein bisschen Kraft, sondern alle Kraft durch seine herrliche Macht oder durch die Macht seiner Herrlichkeit. Gottes Wort spricht immer wieder davon, dass diese Auferstehungskraft des Heiligen Geistes in uns am Werk ist. Und wenn wir auf Grenzen stoßen, dann sind es auf jeden Fall nicht die Grenzen Gottes, auf die wir stoßen, die Grenzen seiner Kraft. Also er will Geduld, er will Langmut wachsen lassen, dass wir ausharren können in schwierigen Situationen. Und wie kriege ich die? Zum einen ist es tatsächlich Training, also wenn du betest, Herr, schenk mir Geduld, dann wird wahrscheinlich nicht einfach so ein warmer Strom durch dich gehen und plötzlich bist du der geduldigste Mensch von allen, sondern dann kommen wahrscheinlich irgendwelche komischen Leute in dein Leben oder dein Auto geht kaputt oder irgendwas Schwieriges passiert, so dass du trainiert wirst. Dein Geduldsmuskel wird geübt. Aber der Schlüssel ist, dass Gott dich beschenken will. Wir hatten gesagt, Gebet ist das von Gott gewählte Mittel, dem wir uns die Segnungen aneignen, die uns in Christus gehören. Und dazu gehört auch die Geduld, dazu gehört auch diese Langmut. Und ein letztes, in Vers 12, mit Freuden sagt Dank dem Vater. Auch das ist so ein Ausdruck davon, wie dieses Leben, was Gott gefällt, aussieht. Und es schließt sich jetzt noch ein Kreis. Interessant. Paulus hatte mit Dank angefangen. Und er sagte zum Schluss, eine Auswirkung von aus diesem Danken fließt dann seine Fürbitte. Und das Ergebnis der Fürbitte ist, dass sie ein Leben führen, was Gott gefällt. Und ein Leben, was Gott gefällt, das wird ein Leben sein, das erfüllt ist von Dank und von Freude an Gott. Das heißt nicht, dass man immer gut drauf ist, notwendigerweise, aber dass man diese Freude hat, weil wir wissen, was Christus uns schenkt. Das Leben in der Erkenntnis, im Gehorsam, das ist ein Leben in Freude und Dankbarkeit. Und wir hatten vor 2 Wochen da ausführlicher über das Danken gesprochen. Hier wird es nochmal konkret, wofür wir danken. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Also er hat euch befähigt, er hat euch qualifiziert, dieses Erbe anzutreten. Ein Erbe in Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung, von der schon ein paar Verse vorher die Rede war. Die Hoffnung, die für euch bereit ist im Himmel. Du weißt, wo du hingehst. Du weißt, was deine Ewigkeit ist. Es gibt so viele Menschen, die so umhergetrieben sind, weil sie nicht wissen, wo sie hingehören und weil sie nicht wissen, wo sie hingehen. Und das musst du nicht sein, weil du wissen darfst, wo du hingehörst und weil du wissen darfst, wo du hingehst. Und das kann dein Leben bestimmen, jetzt schon. Jetzt, wo du hier bist, wo du dich fragst, warum du hier bist, oder also ich meine in Marburg oder in dem Leben, was du gerade führst. Du hast einen Ankerpunkt in der Zukunft, der sicher ist. Wenn Christus dein Ja über sein Ja über dir gesprochen hat. Ja, dafür können wir danken. Wir sind fähig gemacht für dieses Erbteil. Und dann geht's weiter. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes oder in das Reich seines geliebten Sohnes oder des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns versetzt. Da hat ein Ortswechsel stattgefunden. Du warst in der Finsternis. Und jetzt bist du in dem Reich Christi. Paulus sagt woanders, ihr wart Finsternis. Nicht in der Finsternis, sondern ihr wart Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und Paulus sagt nicht, das ist was, was so langsam wächst oder ab und zu bist du mit einem Bein rechts und mit dem anderen Bein links, so wie wir uns oft fühlen. Er sagt, dieser Ortswechsel hat stattgefunden, das hat Christus getan. Bei jedem, der sein Vertrauen auf Christus gesetzt hat. Ich weiß nicht, ob du das getan hast. Du gesagt hast, ja Jesus, du sollst wirklich mein Herr sein. Du sollst bestimmen über mein Leben. Ich gebe mein ganzes Leben in deine Hand. Wenn du so nie mit Jesus geredet hast, dann ist heute der beste Tag, das zu tun. Sagen, ja, mein Leben soll wirklich in deiner Hand sein. Und ich vertraue dir, dass das der beste Ort ist. Wenn das für dich der Schritt heute ist, mache ich dir Mut, mich nachher anzusprechen oder einen der Mitarbeiter, dass wir miteinander auch einfach mit Gott reden. Aber für all diejenigen, die diesen Schritt schon gegangen sind, hat dieser Ortswechsel stattgefunden. Du bist nicht mehr in der Macht der Finsternis. Auch wenn, vielleicht ist da Dunkles in deinem Leben. Aber du bist nicht mehr in der Macht der Finsternis, wenn du zu Christus gehörst, sondern du bist Teil von dem Reich Christi. Er hat dich versetzt. Das ist seine Zusage. In ihm hast du die Erlösung. In ihm hast du Vergebung für deine Sünden. Für die Sünden, die du in deiner Vergangenheit begangen hast, als du noch kein Christ warst. Für die Sünden, die du seit deiner Bekehrung getan hast. Für die, die von heute und die von morgen und die von übermorgen. Hat Christus Erlösung erworben. Und unsere Antwort ist nicht, dass wir dann sagen, dann ist ja alles wurscht, dann machen wir, was wir wollen, sondern das verbietet sich von allem, was wir gehört haben, was wir empfangen haben. Aber unsere Sünden sind vergeben. Es ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ja, ein guter Anlass, Halleluja zu sagen eigentlich. Amen. Amen. Ich finde diese spontanen Reaktionen toll. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Lass das wirklich in dein Herz fallen. Nichts kann dich trennen von der Liebe Christi. Und das ist sein Geschenk an dich. Für alle, die das angenommen haben, ist das Grund zum Danken. Und da schließt sich jetzt noch ein dritter Kreis. Das, was er uns da geschenkt hat, das ist auch das Fundament für alles Wachstum, für alle Erkenntnis, die wir empfangen, für alles Leben nach seinem Gefallen. Das können wir tun, weil er uns erlöst hat, weil er uns errettet hat, weil er uns versetzt hat. Seine Gnade, seine Liebe führt uns hin zu einem Leben, das ihm Freude macht. Dazu will er uns leiten und segnen. Amen.